Kapitel 25 Das erste Kommen Christi. Ich wurde in die Zeit zurückversetzt, als Jesus die menschliche Natur auf sich nahm, sich selbst erniedrigte und Satans Versuchungen erduldete. Seine Geburt fand ohne irdische Ehren statt. Er wurde in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt, und doch wurde seiner Geburt mehr Beachtung und Ehre geschenkt als irgendeiner anderen Geburt eines Menschenkindes. Engel vom Himmel erzählten den Hirten vom Kommen Jesu. Ihr Zeugnis wurde von Gottes Licht und Herrlichkeit begleitet. Die himmlischen Heerscharen spielten auf ihren Harfen und lobten Gott. Jubelnd verkündigten sie das Kommen des Sohnes Gottes auf die gefallene Erde, um das Erlösungswerk zu vollbringen und den Menschen durch seinen Tod Frieden, Glück und ewiges Leben zu bringen. Gott ehrte das Kommen seines Sohnes, und Engel beteten ihn an. Auch bei seiner Taufe waren Engel zugegen, und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und leuchtete über ihm. Als die Menschen erstaunt ihre Augen auf ihn richteten, hörte man die Stimme des Vaters vom Himmel sagen:
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Johannes war sich nicht sicher, ob es der Erlöser war, der gekommen war, um sich von ihm im Jordan taufen zu lassen. Aber Gott hatte ihm ein Zeichen versprochen, an dem er das Lamm Gottes erkennen sollte. Dieses Zeichen erhielt er, als die himmlische Taube auf Jesus ruhte und die Herrlichkeit Gottes ihn umleuchtete. Johannes streckte seine Hand aus, wies auf Jesus und rief mit lauter Stimme:
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.
Johannes sagte seinen Jüngern, Jesus sei der verheißene Messias, der Heiland der Welt. Als sein Werk zu Ende ging, forderte er sie auf Jesus zu schauen und dem großen Lehrer nachzufolgen. Johannes führte ein Leben voller Leid und Selbstverleugnung. Er verkündete das erste Kommen Christi, doch seine Wunder durfte er nicht miterleben und sich nicht an der durch ihn offenbarten Macht erfreuen. Johannes wusste, dass er sterben musste, sobald Jesus als Lehrer auftrat. Außer in der Wüste war seine Stimme selten zu hören. Er lebte einsam und hing nicht an der Familie seines Vaters und erfreute sich nicht ihrer Gesellschaft, sondern verließ sie, um seine Aufgabe zu erfüllen. Große Menschenmengen verließen die geschäftigen Städte und Dörfer und gingen in die Wüste, um die Worte dieses wunderbaren Propheten zu hören. Johannes legte die Axt an die Wurzel des Baumes. Ohne Furcht vor den Folgen tadelte er die Sünde und bereitete den Weg für das Lamm Gottes. Als Herodes das kraftvolle, treffende Zeugnis des Johannes hörte, war er tief bewegt und fragte mit großem Interesse, was er tun müsse, um sein Jünger zu werden. Johannes war bekannt, dass Herodes die Frau seines Bruders heiraten wollte, obwohl ihr Mann noch lebte. Gewissenhaft wies er Herodes darauf hin, dass dies gegen das Gesetz sei, aber Herodes war zu keinem Opfer bereit. Er heiratete die Frau seines Bruders und ließ durch ihren Einfluss Johannes ergreifen und ins Gefängnis werfen. Er hatte jedoch vor, ihn wieder freizulassen. Während seiner Gefangenschaft hörte Johannes durch seine Jünger von Jesu mächtigen Taten. Er selbst konnte seinen gütigen Worten nicht lauschen, aber seine Jünger berichteten ihm davon und trösteten ihn mit dem, was sie gehört hatten. Bald darauf wurde Johannes durch den Einfluss der Frau des Herodes enthauptet. Ich sah, dass die geringsten Nachfolger Jesu, die Zeugen seiner Wunder waren und seine tröstenden Worte hörten, größer als Johannes der Täufer waren. Das heißt, Sie wurden mehr geehrt und geachtet und hatten mehr Freude im Leben. Johannes kam im Geist und in der Kraft Elias, um das erste Kommen Jesu zu verkündigen. Ich wurde auf die letzte Zeit hingewiesen und sah, dass Johannes die Menschen repräsentiert, die im Geist und in der Kraft Elias voranschreiten, um den Tag des Zornes Gottes und das zweite Kommen Jesu zu verkündigen. Nach seiner Taufe im Jordan wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Der Heilige Geist hatte ihn für diese besonders starken Versuchungen vorbereitet. 40 Tage wurde er von Satan versucht und aß während dieser Zeit nichts. Alles in seiner Umgebung war so unfreundlich, dass die menschliche Natur davor zurückschrecken musste. Er befand sich mit wilden Tieren und dem Teufel an einem öden, einsamen Ort und war durch Fasten und Leiden blass und abgezehrt. Aber der Weg des Sohnes Gottes war vorgezeichnet. Er musste das Werk tun, für das er gekommen war. Satan zog seinen Vorteil aus den Leiden des Sohnes Gottes und hatte sich darauf vorbereitet, ihn mit vielen Versuchungen zu bedrängen. Da Christus sich erniedrigte und unsere menschliche Natur annahm, hoffte Satan, ihn zu überwinden. Er nahte sich mit folgender Versuchung:
Bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde.
Er versuchte Jesus, durch Anwendung seiner göttlichen Kraft zu beweisen, dass er der Messias sei. Jesus antwortete ruhig:
Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Satan suchte ein Streitgespräch mit Jesus, ob er der Sohn Gottes sei. Er wies auf Jesu schwachen, leidenden Zustand hin und behauptete voller Überheblichkeit, dass er stärker als Jesus wäre. Aber die vom Himmel gesprochenen Worte:
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe,
genügten, um Jesus durch alle Leiden hindurchzuhelfen. Ich sah, dass Christus Satan nicht von seiner Macht und der Tatsache, dass er der Erretter der Welt sei, überzeugen musste. Satan hatte genügend Beweise von der erhabenen Stellung und Autorität des Sohnes Gottes. Seine Unwilligkeit, sich Christi Autorität zu unterwerfen, hatte ihn vom Himmel ausgeschlossen. Satan führte Jesus nach Jerusalem auf eine Zinne des Tempels, um ihm seine Macht zu zeigen. Er sollte sich von dieser schwindelerregenden Höhe herabstürzen, um ihm den Beweis zu geben, dass er der Sohn Gottes sei. Satan hielt ihm Worte aus der Schrift vor.
Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.
Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.
Satan wollte Jesus verführen, sich auf die Gnade seines Vaters zu verlassen und sein Leben aufs Spiel zu setzen, bevor er seine Aufgabe erfüllt hatte. Er hoffte, der Erlösungsplan würde fehlschlagen, doch dieser war zu fest gegründet, um von Satan durchkreuzt oder verhindert werden zu können. Christus ist für alle Christen ein Vorbild. Wenn sie versucht oder ihre Rechte bestritten werden, sollten sie es geduldig ertragen. Sie sollten nicht denken, dass sie ein Recht hätten, den Herrn um seine Machtentfaltung zu bitten, damit sie einen Sieg über ihre Feinde erringen. Es sei denn, dass Gott dadurch geehrt und verherrlicht würde. Hätte Jesus sich von der Zinne des Tempels hinabgestürzt, wäre sein Vater dadurch nicht verherrlicht worden, denn niemand außer Satan und die Engel Gottes wären Zeugen gewesen. Eine Machtentfaltung vor seinem bittersten Feind wäre eine Versuchung Gottes gewesen. Er hätte sich zu dem herabgelassen, zu dessen Überwindung er gekommen war. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm:
Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein.
Jesus antwortete ihm und sprach:
Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.
Satan zeigte Jesus die Königreiche dieser Welt in ihrem verlockendsten Licht. Er bot ihm seine Besitzansprüche auf die Erde an, wenn er ihn anbeten würde. Satan wusste, dass seine eigene Macht begrenzt ist, ihm schließlich ganz genommen und er vernichtet werden wird, wenn der Erlösungsplan durchgeführt und Jesus für die Erlösung der Menschen sterben würde. Deshalb war es sein wohl studierter Plan, wenn möglich, die Vollendung des großen Werkes, das der Sohn Gottes begonnen hatte, zu verhindern. Falls der Erlösungsplan fehlschlagen sollte, wollte Satan das Königreich behalten, welches er weiterhin beanspruchte. Er gab sich der Hoffnung hin, in Opposition zum Gott des Himmels herrschen zu können, falls er Erfolg hätte. Satan triumphierte, als Jesus auf seine Macht und Herrlichkeit verzichtete und den Himmel verließ. Er dachte, jetzt sei der Sohn Gottes in seine Gewalt gegeben. Die Versuchung des heiligen Paares in Eden war sehr einfach gewesen. So hoffte er, auch den Sohn Gottes durch seine satanische Macht und Schlauheit zu überwinden und dadurch sein Leben und Reich zu retten. Falls er Jesus zu einer Abweichung vom Willen seines Vaters veranlassen könnte, hätte er sein Spiel gewonnen. Aber Jesus tadelte den Versucher mit den Worten:
Hebe dich von mir, Satan!
Er beugte sich nur vor seinem Vater. Satan beanspruchte die Reiche der Erde als sein Eigentum und gab Jesus zu verstehen, er könne sich alle Leiden ersparen und brauche nicht zu sterben, um die Königreiche dieser Welt zu gewinnen. Wenn er ihn nur anbeten würde, könne er alle Reichtümer der Erde besitzen und in Herrlichkeit darüber herrschen. Aber Jesus war standhaft. Er wusste, zu gegebener Zeit würde er durch die Hingabe seines Lebens das Reich von Satan befreien, und alles im Himmel und auf Erden würde ihm untertan sein. Er entschied sich für ein Leben des Leidens und den vom Vater vorgekennzeichneten Weg, eines schrecklichen Todes, um rechtmäßiger Erbe der Reiche der Erde zu werden und diese zum ewigen Besitz zu erhalten. Auch Satan wird in seine Hand gegeben und durch den Tod vernichtet. Nie wieder wird er Jesus oder die Heiligen in der Herrlichkeit belästigen.